Okay, also Offenbarung 2, Vers 1 bis 7 machen wir heute. Also in Kapitel 1 hat Jesus sich offenbart. So, ne? Offenbarung bedeutet nichts anderes als Apokalypse als Quatsch. Offenbarung heißt nichts anderes als irgendwas offenbar machen, so, als irgendwas nein, ein Geheimnis lösen. So, was immer ein Geheimnis war und wenn es aufgedeckt ist, dann ist es keins mehr, so, dann ist es offenbar geworden. Und Gott hat uns die Offenbarung gegeben, als allerletztes, so, um uns einfach klar zu machen, so, wer ist Jesus wirklich? Wir haben ihn kennengelernt, so, als Messias im Alten Testament, tausend Jahre lang. So hat er gesagt, es wird ein Lamm kommen und das wird die Sünde der Welt wecken. Ne? Wir erinnern uns, Gott hat die 10 Gebote gegeben, damit der Mensch nicht damit er hält. Das geht nicht. So, Gott hat gesagt in Römer, so, er hat den Menschen die 10 Gebote gegeben, damit sie erkennen, dass sie nicht Gott sind, dass sie erkennen, dass sie abgefallen sind von Gott und dass sie nicht bezahlen können, dass sie vor Gericht kommen, weil es nun mal Gebote gibt und Gesetze, so wie bei uns. Und wir haben dagegen verstoßen. Eigentlich war Adam und Eva dran schuld und wir müssen es ausbaden. Aber ich wollte es nicht anders machen. So, oder ich mache es nicht anders, ich bin Sünder. Ich bin wahrscheinlich der Schlimmste hier. So, ne? Aber Gott hat die 10 Gebote gegeben, damit der Mensch einfach kennt, ich brauche jemanden, der für mich bezahlt. Und er hat jahrtausendlang gesagt, so, ich werde jemanden schicken. Ihr müsst dann nicht mehr schlachten, sondern ihr werdet einmal dieses Lamm schlachten. Jesus Christus, das perfekte Lamm, unser Lamm. Legt eure Hände drauf, so, gebt ihm eure Sünden und er wird sie tragen und er wird sterben. Unser perfektes Lamm. Einmal für uns geopfert, bis in alle Ewigkeit wirksam. So, er hat gesagt, ihr braucht jemanden vor Gericht, der für euch eintritt, der kommt, wenn die Verurteilung ist, der vor Gericht steht und sagt, ich bezahle die Kaution. Ich nehme die Schuld auf mich, ich bezahle seine Schuld. Jesus ist unsere Kaution. Und jeder, der zu Lebzeiten die Kaution annimmt, ist freigesprochen, kommt nicht mehr vor Gericht, wenn er stirbt. So, und das ist eigentlich das alles, worum sich die Bibel dreht. So, Gott möchte nicht Werke, er möchte nicht Geld, er möchte nicht Organisationen, sondern Gott ist ein Vater, der hat uns gemacht, er liebt uns, der möchte, dass wir endlich wieder bei ihm sind. Das ist der ganze Plan der Bibel. So, der ganze rote Faden dadurch. Gott hat einen Weg geschaffen, dass der Mensch wieder mit ihm zusammen sein kann, weil dafür hat er den Menschen gemacht. Und die Apostel und die Jünger danach und die ersten Gemeinden und wir jetzt, so, die haben diesen Johannes, der eine Apostel von den Zwölfen, der auch die Offenbarung hier bekommen hat und aufgeschrieben hat, so, die haben Jesus kennengelernt als Menschen, Gott als Mensch, Jesus Christus. So, die haben ihn angefasst, die haben ihn gehört, so, und die sind mit ihm rumgezogen, 3 Jahre lang. So, die haben ihn mit ihren Augen gesehen, so, die haben ihn mit ihrer Nase gerochen. So, und die haben ihn kennengelernt als schwaches Gefäß, aber trotzdem heilig und ohne Fehler, aber in einem zerbrechlichen Körper. Die haben seine Reinheit erfahren dort. Und Jesus ist gekommen als Mensch, nicht als König, was er ist Gott, sondern er ist gekommen als Diener, als Sklave für uns. Ne? Wisst du noch, er hat sich seine Robe ausgezogen, sein Schwarz umgemacht, das damals nur Sklaven hatten, und hat angefangen, seinen Jüngern so die Füße zu waschen. So, Jesus ist hier als Sklave gekommen. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, ich bin gekommen, um euch zu dienen. Der Kleinste unter euch, der wird der Größte sein. Nehmt mich als Vorbild. Und ich bin gekommen als Lamm. Ich bin gekommen, um die Schmerzen und die Qual und den Tod auf mich zu nehmen, den ihr verdient. Hatte. Das war der schlimmste Tod, den ich mir vorstellen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn mein Bartlöwe nicht rausgerissen wird. So, ich kann es mir nicht vorstellen, ein König zu sein und über alles zu regieren und jeden zu kennen und von dem beuriniert zu werden oder bespuckt. Das tut schon weh von Menschen, die du nicht kennst. So, und er wurde angenagelt und getötet. So, und in der Offenbarung, da offenbart sich Jesus noch von seiner dritten Seite, und zwar seine Göttlichkeit, seine Herrlichkeit. Und dafür ist Kapitel 1. Und wer Kapitel 1 nicht gelesen hat, um die Offenbarung zu verstehen, ist es einfach der Schlüssel. So, den muss man gelesen haben, Kapitel 1. Ansonsten macht der Rest keinen Sinn. Jesus steht da, und das will ich nochmal lesen, wie Jesus im Himmel aussieht. Vers 12. Und ich wandte mich um, und ich wollte nach einer Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. So, und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich. So wird noch aufgelöst, dass es Jesus ist. Bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte. Und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Also jetzt nicht mehr dieses Sklavengürtel, sondern den Gürtel, den die Könige tragen. Sein Haupt, das war, und seine Haare, die waren weiß. Wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen, die waren wie eine Feuerflamme. Also das bedeutet, er sieht alles. Er durchdringt jedes, jede Dunkelheit. Er läutert. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund, da ging ein zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne an ihrer Kraft. Also genau das Gegenteil von einem Sklaven. So. Und die Menschen, egal ob sie glauben oder nicht, werden seine Herrlichkeit sehen. Und jedes Knie wird sich beugen. Das ist ein Versprechen. Und nachdem Jesus sich jetzt hier offenbart hat, so gibt er Johannes in Vers 19, so, und dann geht's los. Schreibe auf, was du jetzt gesehen hast. Also Kapitel 1, so seine Herrlichkeit. So, und schreibe das auf, was ist. Und was ist, das ist Kapitel 2 und 3. So, das gucken wir uns heute an. So, das sind die Sendschreiben an die 7 Gemeinden, die Gott sich ausgesucht hat. Es gab viel, viel mehr in Asien. Aber 7 ist Zahl der Vollkommenheit. Und wir werden schon sehen, so, dass es die Kirchengeschichte ist. Von der ersten Gemeinde bis heute. Alles ist genau nach Plan, genauso eingetroffen, wie Jesus das da gesagt hat. Ist total genial zu sehen. Und schreibe auf, was nach diesem geschehen soll. Und das ist Kapitel 4 bis zum Ende. Das ist das, was, wenn die Gemeinde Jesu sich entwickelt hat, bis zu Laodicea, bis zur 7. Gemeinde hier, wo wir jetzt schon angekommen sind, schon seit einer Weile, so, dann fängt die Trübsal an, dann fängt so die Endzeit an. So, dann werden wir weiter intensiver zugucken, so, wir sind entrückt, aber dann werden wir zugucken, wie die Welt krachen geht. So die letzten 7 Jahre der Welt. Und wenn die Welt zu Ende ist, dann wird Gott alles neu machen. Und die Bibel sagt das Apokalypse zu. Wir haben uns schon mal angeguckt, so, selbst für die, die nicht glauben, so ist es klar auf der Hand, wenn sie einfach Nachrichten gucken oder die Wirtschaft sehen oder die Naturkatastrophen sehen, so, dass die Welt ein Ende zugeht. So, und selbst die größten Atheisten so in der Politik sehen das kommen. So, das ist überhaupt kein Geheimnis mehr. Aber das wurde vor 2000 Jahren aufgeschrieben, so, da war es noch ein Geheimnis. Jetzt ist es offenbar. So, und die Zeit ist nah, sich zu entscheiden. Also Vers 19 ist der Schlüssel, um die Offenbarung richtig zu deuten. Und es gibt echt viele Bibeldeuter und es gibt viele Möglichkeiten, die Offenbarung zu lernen. So super viele Blickwinkel. Und es gibt 3 richtig krasse, und da will ich jetzt nicht alles nochmal erzählen, aber ich habe mich entschieden, ich werde einfach da, wo ich mir nicht sicher bin, werde ich nichts sagen. So, und da, wo es 2 oder 3 Möglichkeiten gibt, die nicht irgendwo hergegriffen sind, sondern Fakten sind, die werde ich sagen. Dann kann man sich selber entscheiden, woran man glauben will. So, aber ich muss halt trotzdem so meinen Glauben da durchgehen. Aber ich werde euch immer sagen, wenn es irgendwie, ne? So. Also, die 7 Sendschreiben. Das sind jetzt, werden wir uns die nächsten Wochen angucken. Gott hat sich 7 Gemeinden von dem Ganzen ausgesucht. Aus einem bestimmten Grund. Und ich weiß nicht, ob es euch interessiert, mich interessiert es immer, wir werden uns jede Stadt einzeln auch mal so ein bisschen angucken, wie war die so Wirtschaft, Kultur und bla. So. Und das ist schon krass zu sehen, wenn da merkt man, dass Gott die sich ganz spezifisch ausgesucht hat. So. Und also nochmal, die 7 Sendschreiben beschreiben die gesamte Zeit von der neuen testamentlichen ländlichen Gemeinde. Die Gemeinde, die war, die ist und die restliche Zeit, bis es dann richtig losgeht mit Kapitel 4. Aber es ist nicht nur geschichtlich, sondern es ist auch geistlich. So ein, ey, das hat eine Menge für uns als Gemeinde und es hat eine Menge für uns persönlich mit Jesus in unserem Leben. So, also dann schreiben 1, dem Engel der Gemeinde von Ephesus. Also die Stadt Ephesus ist interessant. Ephesus ist ganz viel in der Bibel. In Apostelgeschichte, im ganzen Neuen Testament zu finden. So, ist eine ganz wichtige Gemeinde, so, weil Paulus hat da 3 Jahre gedient. Der hat die gegründet, der war 3 Jahre dort und hat die befähigt. So, dann war, vergessen wir den Namen, warte mal. Dann war Priscilla, Apollos, Aquila, die ein bisschen Neues Testament lesen, so, die wissen Bescheid, wer das ist, alles Lehrer. So, die haben dort gedient und Timotheus, an dem auch 2 Briefe sind, so, der hat die Gemeinde von Paulus dann übernommen. So, Mara, seid ihr bereit? Also Ephesus bedeutet im Griechischen die Erwünschte oder die Ersehnte. So, das wurde beim Juden für eine Braut benutzt, dieses bestimmte Wort. So, und man sieht schon, hey, das ist eine Braut, so wie sich ein Bräutigam wünscht. So, wenn wir hier durchgehen, so, dann werden wir das noch sehen. So, aber vielleicht doch nicht ganz. Aber am Anfang war so das. So, also Ephesus war eine große Hafenstadt. Und zu dieser Zeit damals, als es aufgeschrieben war, so 50 bis 100 nach Christus, zu der Zeit war die Stadt weltbekannt. So wie heute bei uns vielleicht New York oder Berlin oder Paris oder weißt du, Rom, Venedig, was weiß ich denn. So, es war halt so ein weltbekannt, jeder wusste, was es ist. War ein beliebtes Touristenziel, es war nicht nur so ein kleines Ländchen. Es gab super viele verschiedene Religionen, was damals nicht ungewöhnlich war, aber in der Form auch nicht gewöhnlich. Also es war ein Religionszentrum, so von allen möglichen Gläubigen, die da ankamen mit ihren Göttern. So. Es war ein kulturelles Zentrum, super viele Künstler und Musiker, die neuesten Dinger da, ne? So Theater und Sport und was weiß ich. Es war auch ein großes wirtschaftliches Zentrum damals. Es war die Hauptstadt von Kleinasien. Also Ephesus hat das Sagen mit in der Welt. Es hatte ein riesen Amphitheater, da haben 25.000 Menschen reingepasst. So, für die damaligen Verhältnisse riesig groß. Es hatte eine Bücherei mit 200.000 Bänden. So, und erinnert euch, damals wurde jedes Band handgeschrieben, da gab es noch keinen Ding. Der Wahnsinn. So. Und die hatten einen riesen Tempel, da lest man in der Apostelgeschichte von. Und zwar der Tempel der Diana. So, und das war die Göttin der Jagd und gleichzeitig in Ephesus die Göttin der Fruchtbarkeit. So, und der hat man gedient, indem man Sex machte. Im Tempel, vorm Tempel, um Tempel, so, wie auch immer. Manchmal gefällt das, also ich hätte mich nicht wohl gefühlt. Die hatten 1000 Tempelprostituierte im Tempel. Also bist du als hin und wenn du Gottesdienst machen wolltest, dann musstest du halt bezahlen und hast du eine Frau ausgesucht, hast mit der gepimpert und dann hast du Gott eine Ehre gegeben. So, und dieser Tempel, so, der war riesengroß, 127 Säulen, 20 Meter hoch, unglaubliche Skulpturen überall ringsherum in dem Tempel drumherum. Es war 1 der 7 Weltwunder der alten Antike. So, also das Ding war mächtig. Und es gab noch einen anderen Tempel, also es gab viele Tempel. Oder der andere wichtige war der Tempel von Amitris. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, es ist Englisch. So, und da war der größte Schatz der antiken, nee, der altertümlichen Welt. Wurde da gebunkert. So, das war sozusagen die Weltbank. So, die ganzen großen Handelsleute, die Könige von überall her und ganz viele Städte, die haben da ihr Geld gebunkert. So, also es war wirtschaftlich gesehen so ein mächtiges Ding. Und wir wissen aus Apostelgeschichte 18, 19, 20, dass da super viel Magie und Okkultismus drin war in der Stadt. So, du konntest überall Bücher einlesen und kaufen, so von schwarz und weißer Magie, so ein Kunst, die überall, so ein dieses Zeug kaufen, was man halt so braucht, um Satan anzubeten oder irgendwie mit Dämonen in Kontakt zu kommen oder sonst was. Das da ging richtig rum dort. Das ist schon krass. Eigentlich war es die Welt, wie wir sie heute kennen. So, ne? Es geht um Geld, um Unterhaltung, um Sex. So, ne? Und die ganzen Götzen, so, die ganzen Sachen, wo man sagt, so, ja, die werden mir helfen, so, dass ich durch mein Leben komme. So. Aber es war nicht nur in der Welt bekannt, sondern Ephesus war auch unter den christlichen Gemeinden damals weltbekannt. So. Aber es war die größte Gemeinde in Kleinasien. Und Johannes, der dafür geschrieben hat, der jetzt mittlerweile so um die 95 Jahre alt ist, also ein richtig alter Sack, schon Johannes war dort in Ephesus Pastor und Ältester. Das wissen wir von der Kirchengeschichte. So, also das sind, als er auf Patmos war, wo er die Offenbarung hier bekommt, also diese Mine, so diese Marmormine, wo er hinverschleppt wurde, so, um Sklavenarbeit zu machen, so, weil er von Jesus erzählt hat. So, als wir also zurückkamen, da war weiter Ältester. Und das ist super wichtig zu wissen, weil Jesus lobt ihn nicht nur. Also, da kommen wir nachher noch hin. Und wenn der Zettel hier weg ist. Jedenfalls, jetzt gibt es keine Hafen mehr, weil das Mittelmeer zurückgegangen ist, und weil Ephesus einfach nur noch eine kahle Wüste ist. Da ist nichts mehr mit Kultur und Wirtschaft, und Leben. Und so ist es mit jeder Kultur, und du kannst es beobachten, so eine Politik, die mit Gott geht, die erfährt Segen. Wie Amerika, wie groß die und mächtig die geworden sind, war immer christlich. So, und Gott stand immer oben dran. Ich habe noch so ein Dollarstück, und da ist Kennedy drauf und da steht Trust in God. Ne? Die waren wirklich christlich. Das war wichtig für die. So, es gab nirgends so mehr Erweckung als in Amerika. So. Aber die sind von Gott weg, und kümmern sich um alles, nur nicht mehr um ihn. Und du siehst jetzt ihren Zerfall. Ne? Dieser Riese für die Welt, der niemals gebrochen wurde, und der hat jetzt eine Wirtschaftskrise und ist einfach nur noch schwach. Gott nimmt seinen Segen, hat er versprochen von jedem Staat, der weggeht von ihm. Okay, fangen wir an zu lesen. Dem Engel, lesen wir mal 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Also lesen wir mal Vers 20 am Ende da. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden. So, und ich habe mich mal noch mal ein bisschen schlau gemacht. Also entweder ist der Heilige Geist mit gemeint in seiner Vollkommenheit, aber was die meisten glauben, ist, dass es die Pastoren, die Ältesten sind von den Gemeinden. Weil, wenn man sich das griechische Wort anguckt für Engel, dann steht da Botschafter. Also jemand, der was aufgetragen bekommt, um das zu verkündigen. Ne? Die meisten Theologen sind sich einig, dass die Pastoren damit gemeint sind oder die Leitung halt. Also dem Engel, dem Botschafter der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, also der die Leitung hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Und oben lesen wir die 7 Leuchter, die du gesehen hast, das sind die 7 Gemeinden. Also das sind die Gläubigen, der Leib. Also Jesus hält die Leitung, jedenfalls will es, und wandelt genau mitten uns, so wenn wir Gemeinde haben. Vers 2. Ich kenne deine Werke und ich kenne deine Bemühungen und dein standhaftes Aussehen und dass du Böses nicht ertragen kannst und dass du die geprüft, die behaupten, sie seien Aposteln, sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen, hast standhaft Aussehen, um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. sonst komme ich rasch über dich und ich werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der inmitten des Paradieses Gottes steht. Also Engel heißt Botschafter. Das gleiche Wort steht im Jakobus 25 zum Rahab, die Hure, ne, von Jericho. Hat die Engel aufgenommen, also die Boten aufgenommen. Ne? Und das waren, wir wissen, keine Engel, sondern das waren Männer. So. Ich kenne deine Werke, Vers 2, und ich kenne deine Bemühungen. Und dieses Wort Bemühungen im Griechischen so heißt Shedda. So, hat nicht mit dem französischen Käse zu tun, sondern das bedeutet harte Arbeit, so Schwerstarbeit. So, das ist nicht die Arbeit, so, du sitzt am Computer und arbeitest irgendwas aus und machst um, sondern, oder was weiß ich, so rupst ein paar Bäume aus und stellst sie woanders rein, sondern das ist Schwerstarbeit. Das bedeutet, du fängst richtig früh an, so, und du arbeitest so hart, dass deine Hände bluten und dass du abends dich fühlst, als ob du tot bist, so, ne? So wie eine Mine arbeiten oder so. Also eine Arbeit, die dich echt kaputt macht, so was man echt nicht viele Jahre aushält. Ja, die Gemeinde, weißt du, die haben alles gegeben und noch mehr, weil sie Jesus gefolgt sind, weil sie das neue Leben auskosten wollten bis zum Letzten. So, ich merke, ich bin anders. Ich merke oft so, dass ich möchte Jesus folgen, so, und ich möchte alles bekommen, was er zu geben hat, so, und dann merke ich, dass in mir irgendwas sagt, so, oh, das wäre mir jetzt auch nicht so bequem, so, und dann gebe ich leichter auf. Ne? So, hey, die Leute, die haben durchgehalten. Das war eine Braut, die bis zum Ende treu war. Und ich kenne dein standhaftes Ausharren. Und zu der Zeit, da fing die durch Kaiser Titus diese absolute Christenverfolgung an. So 50 nach ungefähr. So, weißt du, ey, die mussten echt ausharren. So nicht nur wie wir. Und dass du Böses nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel, und die sind das nicht, sondern du hast sie als Lügner erkannt. Und dieses Prüfen, das ist was, was die Urgemeinde gemacht hat. Und das ist was, was die Christen heute nicht mehr machen. So, es ist nicht mehr schick, es ist nicht mehr okay, wenn du als Christen Meinung hast. So, ne? Du musst tolerant sein und offen allem gegenüber und jedem. So, die Gemeinde damals, die hat Gottes Wort gelesen, die hat gesagt, hey, du bist mir wichtiger als das, was die Menschen denken und sagen und so. Die haben geprüft. In 1. Korinther 5, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen. 1. Korinther 5, Vers 9, da steht. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Also Unzucht bedeutet außerehelicher Sex in jeglicher Form. Und zwar nicht, um mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr aus der Welt hinausgehen. Das ist super lustig. So, Gott sagt, hey, seid tolerant, seid offen und seid barmherzig so, und geduldig so mit der Welt. So. Die habt ihr nicht zu richten. Ne? Ich rede von euch nicht, dass ihr mit den unzüchtigen und habsüchtigen Räubern und Götzendienern dieser Welt irgendwie ins Gericht gehen soll. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennt. Also wir sollen tolerant sein mit den Menschen draußen. So, und das heißt, ich kenne so viele Christen, die mit erhobener Nase, die durch die Welt schweben und alle Nicht-Christen verurteilen, ne? Die auf ihren Bananenkisten draußen stehen und predigen und sagen, ja, du bist ein Sünder, du warst in die Hölle, komm, guck dich an, was du machst. So, schau mich an, mein reines Leben, und guck dich an, so wie du rumhurst, so wie du Götzen hast in deinem Leben und so weiter. So, ne? Diese Christen hasse ich, so, würde ich am liebsten in den Arsch treten. So, das ist überhaupt nicht Gott. So, weißt du, wir sollen die Welt lieben, so wie Gott die Welt liebt. Gott hasst zwar die Sünder, aber er liebt die Sünder. Also, ja. Aber bei Brüdern, bei Leuten, die gesagt haben, ich bin Sünder, ich gebe dir mein Leben und jetzt habe ich ein neues. So, wenn die in der Gemeinde sündigen, und zwar so offen, dass es rumgeht wie Krebs, dass die ganze Gemeinschaft so zerfällt und kaputt geht, so, dass sie offen in Unzucht leben so, und na, für sie das absolut total okay ist und dann für andere auch wird, die noch nicht so lange im Glauben sind. Und denen sollen wir hart sein und die sollen wir ermahnen. Und zwar in Liebe und in Geduld, auch mit Strenge und Klarheit. Dass sie keinen Umgang haben sollten mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger, Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder ein Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr noch nicht einmal essen. Das ist eine ganz klare Botschaft. Ne? Ist schon krass. Ich glaube nicht, dass das heute so aktuell angewandt wird. So, denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind? Also was interessieren mich die Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind? Dass ich sie richten sollte. Habt ihr nicht die zu richten, welche drin sind? Die aber außerhalb sind, die richtet Gott. So tut den Bösen aus euren Mitteln weg. Und ich weiß, das klingt ziemlich krass für Leute, die Gott nicht kennen. Aber wir hier wenden das an. Weil Gott sagt, dass das wichtig ist. Weißt du, wenn du einen kranken Leib hast, wenn du krank bist, ja, dann willst du gesund werden. Du lässt nicht zu, dass die Krankheit in dir wächst. Manche vielleicht schon. Aber normalerweise willst du dann gesund werden und tust alles, damit es wieder passiert. Wenn du Lepra hast und dir stirbt irgendwas ab und verwest, dann musst du es abschneiden, ansonsten wächst das Zeug. Und dir stirbt mehr und mehr im Körper ab. Schneide es ab, sagt er. Und das betrifft auch dich selber im privaten Sinn. Wenn irgendwas ist, wo du merkst, das ist wie Lepra, es verfault einem das Gute, was Gott in mir gemacht hat, dann schneid lieber ab. So verzichte lieber drauf, als dass du komplett krachen gehst. Und Römer 14, Vers 1. Da steht, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, der andere ist schwach und der isst halt nur Gemüse. nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne irgendwelche Gewissensfragen zu streiten. Und das geht darum, du darfst nicht rauchen, du bist Christ. Wer sagt denn, ich darf nicht rauchen, weil ich Christ bin? Gott sagt nicht, ich darf nicht rauchen. Nein, das machen Christen eben nicht. Du darfst kein Alkohol trinken, du darfst keinen Film gucken, du darfst solche Musik nicht hören. Du darfst eine christliche Musik hören. Du darfst nicht ins Kino, du darfst nicht in eine Bar, du darfst nicht in eine Kneipe, das machen Christen nicht. Und du lachst aber das geht, in Gemeinden zerfetzen sich die Christen gegenseitig so. Weil für den einen ist es Sünde, weil Gott ihm gesagt hat, ich will nicht, dass du rauchst, einfach nur, weil dich wird es wegbringen von mir, das weiß ich, weil Gott sieht in die Zukunft. Zu dem anderen daneben sagt Gott, rauch doch, das wird dich nicht wegbringen von mir, also ist keine Sünde. Also mach doch. Ich habe andere Sachen, die werden dich wegbringen. Und die sind mir wichtiger, dass ich so von dir nehme. Und wir sollen das akzeptieren bei uns die Gnade Gottes und die Zeit. Er kennt unsere Herzen und er weiß, was wichtig ist und was nicht. Vers 15. Wir aber, die Starken, wir haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Also du sollst kein Überflieger sein, nicht über den Boden schweben und sagen, ich bin perfekt, fast in allem. Seht mich an, sondern wir sollen einen wahren Blick haben, ich bin Sünde, ich habe Sachen, die mich beherrschen, und die mich einnehmen, also kann ich dich erst recht verstehen. Ich bin nämlich genauso schwach wie du. Denn jeder von uns soll seinen Nächsten gefallen zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus hat nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähung derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Tut mir leid. Wir kämpfen ganz tief. Also, wir sollen prüfen. So, aber wir sollen, Gottes Wort befiehlt uns, geduldig und tolerant zu sein. Mit den Menschen. Ne? Mit den Menschen innerhalb und den Menschen außerhalb von der Gemeinde. Aber Gottes Wort befiehlt uns auch, ungeduldig und intolerant zu sein. So, und zwar mit falschen Lehrern und mit so einer Sünde in der Gemeinde. So, ich lese mal Matthäus 7, brauche ich nicht lesen, kennt ihr alle fast. Jesus geht durch den Tempel, sieht, wie die Verkäufer da ihre Tische aufmachen, sieht halt diese Religiosität dort, dass die religiösen Führer damals von den Juden so eine gute Marktquelle gesehen haben, wie man mit Gott Geld machen kann. Ne? Du konntest nicht mehr mit deinem Lamm ankommen, ach, das ist nicht perfekt, du musst eins von uns kaufen, unsere Tauben sind alle geprüft, ist ein Stempel drauf, ist bereit zum Opfern. Kannst du heute, kannst du allen möglichen Schmarrn kaufen, müsstest mal so einen christlichen Katalog aufmachen, das ist wie in der Welt. Ein christliches Armband, eine christliche Tasse, ein christliches T-Shirt, es ist absoluter Wahnsinn. Und wenn du dein Kreuz trägst, dann bist du heilig. Du kannst dir immer noch Papiere kaufen, die Verwandte aus der Zwischenhölle rausholen. Du kannst dir immer noch wenn du deinen Rosenkranz betest, die Dinge sind nicht teuer manchmal. Du kannst immer noch Kerzen kaufen, um dich selber schneller zu erlösen von den Qualen. Du kannst eine Menge kaufen heutzutage. Kleine Schutzengel und so weiter. Mit Gott ist echt viel Geld zu machen. Wenn ihr reich werden wollt, dann macht's mit Gott. Ist echt ein guter Tipp. Ich meine, es ist keine Marktlücke, aber damit wirst du immer reich. Mit irgendwelchen Göttern, Glauben, religiösen Zeugs. Weil die Menschen, die das kaufen, das sind die falsche Lehre haben und einfach blind sind. Das sind die Wahrheit nicht erkannt haben, dass der einzige Weg zum Vater Jesus ist. Und dass die Macht, so durchs Leben zu kommen, so ein Geschenk ist. Das schon alle Gläubigen haben durch den Heiligen Geist in sich. Wir brauchen keinen Kreuzer, wir brauchen keinen Nichter. Wir brauchen Jesus und das ist alles. Der hat bezahlt und der hat uns alles gegeben für unser neues Leben, so was wir brauchen. Ich mache mal Apostelgeschichte 20, 28 auf, weil da steht der Paulus gerade in deinen Ephesern. Apostelgeschichte 20, Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und habt Acht auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zur Aufsehung gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus euren eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt dran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzubauen, um ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Also Paulus sagte, hey, ich werde bald sterben, in Jesus Namen stillen. Deswegen, ich muss jetzt gehen, ich übergebe euch Gott. Er hat gesagt, hey, pass auf. Die Gemeinde Gottes gehört nicht euch, also redet hier mit den Pastoren und den Ältesten, sondern ihr seid nur Hirten, ihr seid nur Verwalter, sondern der die Schafe bezahlt hat, dem sie gehören, das ist Gott. Ihr seid nur eingesetzte Hilfshirten. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hereinkommen und die Herde nicht schonen. Wir haben gesehen, dass es ist auch passiert dann, aber wir sehen das auch heute in der Gemeinde, dass so viel von außen hier reinschwappt. Ne? Jetzt fangen wir an, unsere Füße zu kreuzen und laut Om zu machen, so ein, fangen an zu sagen, alles ist ein Gott, ist doch wurscht, so ein, wie sie ihren Gott nennen, so ein, im Endeffekt ist es der gleiche, so wir fangen an Yoga zu machen und spirituelle Dinge auszuprobieren, so ein, kann ja nicht immer das gleiche sein, man kann ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen, so ein, wir fangen an, so einen Gottesdienst nicht mehr auf das Bitten vom Heiligen Geist zu konzentrieren, sondern auf das Bitten der Menschen. So ein, wir fangen an, Gottes Wort wegzuschmeißen und zu sagen, dann machen wir uns ein eigenes Wort. So, und das sind noch die, die ein bisschen bibeltreu sein wollen. So ein, ne? Und wir streichen alles, was Blut im Sinne, alles, was Anstoß sein kann, raus. So ein, und dann gibt es die andere Fraktion, die sagen, ja, also ich suche mir raus, was mir hier gefällt, was richtig ist, das ist Gott, und ansonsten den Rest lehre ich nicht. So, und, ja, das ist die Gemeinde heute. Das ist nicht nur die Kirche, sondern das betrifft auch die Freikirchen. Also die Wölfe, die kommen und einfach nur für sich selber fett werden wollen. Ich habe so viele Pastoren getroffen oder gesehen, so die Pastoren oder Missionare, die für ihren Bauch leben, das sieht man denen auch an. So. Und nicht nur das, sondern er hat gesagt, so, es werden auch Leute von innen drinnen kommen. So, die werden die Leute nach ihren Gunsten einfach rausnehmen und sich ihr eigenes Ding gründen. Und du siehst doch das, so immer wieder, dass so, Brüder und Schwestern wachsen und stärker werden und Einfluss gewinnen so, und dann abhauen mit der ganzen Gemeinde. So, und sich so ihre Regeln bauen. So, und so, der Timotheus hier, dann sind wir mit dem Thema durch. Braucht ihr nicht auch so lange. So, 2. Timotheus 4. Ich kann es vorlesen. Wenn ich es finde. Vers 3. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, sondern sich selbst nach ihrem eigenen Lüsten Lehrern beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Und das ist nicht krass, genau das ist passiert. So, ne? Es ist schon krass, dass ich als fanatisch so bezeichnet werde unter Christen, so nur weil ich das Lehre, was da drin steht. Und das anwende in meinem Leben. So, das ist krank. So, wie kann man das denn machen, so, wenn man selber sagt, ich gehöre Jesus? So, weißt du, aber die Zeit, die ist schon gekommen, so, dass sie die gesunde Lehre nicht mehr tragen, sondern dass sie sich nach ihren Lüsten ihre Lehre beschaffen, die das reden, was sie hören wollen. Weiche Rede. So, ne? Rede bloß nicht ermahnen und bloß nicht irgendwie richten oder verurteilen oder mal ernst sein, so bloß nicht irgendwie sagen, das geht so nicht, so will Gott nicht, so, sondern so, man muss alles schön reden, man muss so vertätscheln, damit sie bleiben und nicht wegrennen. So, besser, damit sie kommen. So, hey, für die Welt heute ist das normal, so, für Gott ist das immer noch total unnormal. Du aber bleib nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tu das Werk eines Evangelisten und richte deinen Dienst völlig aus. Vers 23 in Kapitel 2, sind alles die gleichen Seiten. Die törichten und unverständigen Streitfragen aber die Weisen zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Vers 5 in Kapitel 3, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie, von solchen wende dich ab. So in Vers 15, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus ist, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Gottes Wort ist immer noch Gottes Wort und von Gott. So selbst die Lehre wird halt jetzt verleugnet unter den Theologen schon. Wenn du Theologie studieren willst, dann wirst du das als allererstes lernen. So, dass Gottes Wort nicht mehr real ist. Dass es Geschichten sind, dass es keine Wunder gab und nie geben wird. Sondern dass es alles Bilder sind für irgendwas Geistliches, so, was der Mensch sagen möchte, irgendwas Moralisches. So. Vers 10, du aber bist mir nachgefolgt also Vers 10 in Kapitel 3, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre und in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium, in Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, die werden Verfolgungen erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger, die werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. So. Also sei geduldig und tolerant mit deinen Brüdern und Schwestern und mit den Menschen draußen, die es noch nicht sind. Und sei ungeduldig und intolerant mit falschen Lehrern und Sünden in der Gemeinde. So mit Menschen, die sich gegen Gottes Wort stellen und sagen, brauchst du nicht, musst du nicht. Das sei knallhaft. So. Und ich bin froh, dass Gott das so schreibt. So. Dass er sagt, wir müssen nicht irgendwelche Dinge da eingehen. Ach, ich bin der deutschen Sprache nicht mächtig. Ha? Das ist doch egal dann. Gut. Vers 4 und 5. Kapitel 2, Offenbarung wieder, ne? Aber ich habe gegen dich. Ja, wir haben was vergessen, das kommt noch. Ah nee, Quatsch, auslassen. Vers 6. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. So. Okay, also die Nikolaiten haben nichts mit Nikolaus zu tun. So. Also es, ja. Sondern das ist eine Sekte, die entstanden ist, so begann so 50, 60 nach Christus und 95 waren die halt richtig an der Macht und haben die Kirche übernommen, also die Gemeinde übernommen, haben die Gemeindeform verändert. Und die Nikolaiten, das waren Typen, die gesagt haben, wir brauchen eine Priesterschaft. Also nicht Hirten, ne? So wie Gott gesagt hat, ich bin der Oberhirte, ihr seid meine Hirten und ihr macht das, was ich sage, sondern wir brauchen Priester. Und zwar bedeutet das, wir brauchen jemanden, zu dem ich gehen kann, der mir die Hand auflegt und mich segnet, sodass ich von Gott gesegnet werden kann. Ich brauche einen Mittler zwischen Gott. So, und zwar einen menschlichen Mittler. So, ne? Und das ist 100 nach Christus entstanden, 50 bis 100 nach. So. Und Gott sagt, oh, ich hasse das. Und da hat er recht, ich hasse das auch. So, und zwar wie die Pest. Ich hasse Religion. So, weil sie die Menschen in die Hölle bringt. So, wir brauchen keinen Mittler mehr, der uns zu Gott bringt. Wir haben unseren Mittler, und zwar Jesus. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. So, was nützt euch, wenn ihr zu mir kommt, alle eure Sünden auf mich werft, so, und ich muss dann sagen, ja, Gott hat euch vergeben, geht eures Weges. So, und ihr seid nicht zu Gott gegangen, dann ist euch nicht vergeben. So, jeder Einzelne persönlich muss zu Gott gehen und sagen, hier sind meine Sünden, ich habe schon wieder eine Kacke gehauen, ich habe es schon wieder getan, es tut mir leid, bitte wasch mich sauber. Und dir ist vergeben. So, Gott ist unser Hohepriester. So, ich hab keinen anderen Hohepriester als Jesus. So. Und das fing damals schon an, aber die Urgemeinde so in ihrem Glanz, im Gottes Wort, im Ausstrecken nach dem Heiligen Geist so, hat das erkannt und hat gesagt, das ist nicht von Gott. So, ich habe meinen Mittler, ich brauche dich nicht. Geh weg, raus. So, wofür andere. Hey, das ist eine klare Stellung. So, weißt du? Und ich weiß nicht, bei uns heute, wir Christen müssen tolerant sein, allen gegenüber. So, weißt du? Also, ich persönlich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen zu sagen, so ein katholische Kirche, so in der Form, wie sie da machen, das ist vom Satan. Das ist Götzendienst. So, was habe ich denn davon, wenn ich zu einer Toten quatsche, zu Maria? Die war eine tolle Gläubige, das sehen wir in der Bibel, aber die ist tot. So, was nützt es mir, zu Heiligen zu beten? So, die können mir nicht mehr helfen. Vielleicht hören sie mich, so, aber irgendwas verändern in meinem Leben, können sie nicht. So, was nützt es mir da, dass Maria ist nicht größer als Jesus. Ne? Maria hat immer das Baby in der Hand, so, Jesus hält sie. Und zwar bis in alle Ewigkeit. So, und es hat mich entsetzt, als ich mal in der Kirche war, in der katholischen, so, und da war ein Gebetsbuch, und das hat mich echt schockiert, das hat mich getroffen, ich werde es mein Leben lang erzählen. So, also ich dachte mir einfach, ich lese mal dieses Gebetsbuch, weil das ist ein Buch, da kannst du deine Gebete reinschreiben. So, dann liest es vielleicht der Priester durch und sagt Amen oder was weiß ich. So, aber jedenfalls, so, waren das alles Gebete zu Maria. Und ich denke mir nur so, Mann, was ist das für eine Lehre? So, weißt du, ist auch evangelische Kirche hat so ein Ding, so, wo ich denke, das ist nicht von Gott, das kommt vom Teufel. So, komm mit deinem Baby an. Und sobald es ein Club ist, der katholischen Kirche, und du an der Kirche so glaubst so, und ihr dein Leben gegeben hast, bist du errettet. Der Babytaufe, so, und du kannst dreimal in deinem Leben getauft sein als Baby und noch später, so, wenn du nicht zu Jesus gegangen bist und gesagt hast, ich bin Sünder und ich möchte frei sein, ein neues Leben, kommst du in die Hölle. Alle Babys, die getauft sind, wo die Menschen sagen, ja, du bist errettet, weil du bist getauft und konfirmiert, du hast den Gang der Kirche gegangen, so, und du bezahlst deine Kirchensteuer, deine 10%, so, und hey, die sind verloren. So. Nur mit Jesus kommen wir in den Himmel. Das sind Irrlehrer, das sind böse Menschen. Das sind Blender, das sind Leute, die die Leute einfach nur blind in die Hölle schmeißen. Und sagen, oh, du bist errettet, danke für dein Geld. So, und danke für deinen Mitgliedsbeitrag, für dein Mitglied hier und dass du ab und zu unseren Garten machst. So, und gute Werke machst. So. Versuch einfach ein netter Mensch zu sein und sozial zu leben und Ehre im Staat und geh deines Weges. Gott liebt dich. So, die schlimmsten aller Wölfe, Religion. Und ich als Christ soll ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich offen darüber rede. So, also ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht sage. Ich habe ein schlechtes Gewissen darüber, wenn jemand zu mir sagt, ja, ich bin getauft als Baby, ich bin also errettet. Ich bin in der Kirche, ich gehe ab und zu zum Gottesdiensten. So, ne? So, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich zu dem nicht sage, Mann, du bist nicht errettet. Du musst zu Jesus gehen, der muss dich erlösen. So, für dich wurde nicht bezahlt. So, hey, passt auf, dass ihr euch nicht einwickeln lasst. Weißt du, dann muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden, jeder Christ. Gehe ich einen geraden Weg mit Gott und nehme ihn so, wie er ist und mache mir damit Feinde? So, oder gehe ich den Lauf der Welt und feile fast jeden? So, hey, aber ich möchte am Ende dastehen und was haben. So, also verzichte ich lieber auf die lächelnden Gesichter von den Leuten, die sich Brüder nennen und Schwestern. Und nicht falsch verstehen, es gibt auch in der Kirche, in der katholischen, evangelischen Kirche, eine Menge Brüder und Schwestern von uns. Und das sind die, die jetzt sagen, ich bin evangelisch, ich bin da drin gewachsen, was weiß ich, ich bin katholisch. So, aber ja, ich glaube nicht an die Kirche, sondern ich glaube an Jesus. So, ich habe erkannt, ich bin Sünder, ich habe erkannt, ich brauche ein Lamm und ich folge ihm. So. Und deswegen kann man nicht alle richten, aber die Institution an sich, oh ja, die darfst du, die musst du, die befiehlt sogar Gott, dass du die hast und das so klar sagst. Hey, hab einen Standpunkt mit Gott, nicht mit den Menschen. Ich brauche keinen Menschen mehr als Mittler. Geht's noch weiter. Vers 4 und 5. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Oh, so perfekt sie doch sind. Ich meine, ich wünschte, ich wäre so gerade mit Gott, so straight, so, weißt du, in allem. Und zwar in der Zeit, wo die sich bewegen. Ich bin hier im Frieden. Ich kann straight sein mit Gott, aber ich habe keine Probleme. Wer kommt schon? Vielleicht kommt der Spiegel, vielleicht irgendwann noch größer, dann ist mir egal. So, aber wir haben doch keine Probleme, oder? So, hey, die Leute, wenn die das gelebt haben, was die Bibel sagt, so, dann wurden die hingerichtet. Sie mussten zugucken vor ihren Augen, wie ihre Frauen und Kinder vergewaltigt wurden und dann zerstückelt. So. Außer du hast geschrien, ich hasse Jesus, ich glaube nicht an den Sohn. Ne? Dann hast du vielleicht Glück gehabt und die durften leben oder du durftest weiterleben. So. Hey, die hatten echt viel zu verlieren. Wir haben gar nichts zu verlieren momentan. Und doch sagt Gott so, Mann, all euer Ausharren, all eure Arbeit, all euer gerade sein, all euren Ernst mit mir. So habt ihr doch das Allerschlimmste verlassen, was man verlassen kann. Ihr liebt mich nicht mehr. So, ihr seid zwar gerade und ihr geht euren Weg und zwar richtig, so wie es keine Gemeinde später mehr machen wird. So, aber ihr habt das Wichtigste verpasst. Und in Lukas 10 lese ich mal vor. So, das ist ein super Bild für die Gemeinde von Ephesus, was da passiert ist. Lukas 10, 38. Ich lese einfach vor, nicht aufblättern. Es begab sich aber, als sie mitreisten, dass einer in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha, die nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Also ist nicht die Mutter von Jesus, sondern ist trotzdem eine nette Frau. Die Maria hieß und sie setzte sich zu Jesus Füßen und hörte seinen Worten zu. Also Martha, gastfreundlich, tolle Frau, macht die Tür auf. Jesus, du, der heilt von Gott, komm her, so in mein Haus. So, und Maria, Jesus, du, Gottes Sohn, mein Lamm, und setzt sich zu seinen Füßen und fragt ihn aus und hört und will ihm so nah sein, wie es nur geht. Ne? Maria aber, die machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Martha aber, die machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat dazu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht drum, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Ich sag dir doch, dass sie mir hilft. Also, Martha, Grund sauer, so fängt an, so wie eine gute, treue Hausfrau halt ist. Nee. Wie halt jemand ist, der Jesus gern bedienen möchte, ne? So fängt an, in die Küche zu gucken, Schränke aufzureißen, was ist noch da zu essen, was kann ich kochen, so holt das beste Geschirr raus, trocknet nochmal alles ab, poliert die Gläser, so macht alles schön, fegt vielleicht nochmal und so weiter, das ist voll am Wuseln. Ein ganz berühmter Gast, ein ganz toller Gast so hier, so ein, jetzt mach ich so schön, wie es nur geht, ne? Ist klar, ist ein cooles Herz. So, und dann guckt sie die ganze Zeit immer ihre Schwester zu, wie sie da einfach nur abhängt bei Jesus. So, und wird richtig bitter und sauer und kommt Jesus und sagt so, hey, so, sag mal, kannst du nicht meiner faulen Schwester sagen, dass sie ihren Arsch heben soll und mir mal helfen soll? So, und guck mal, ich mache alles hier alleine. Und mal gucken, was Jesus sagt. Vers 41. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorgen und du machst dir Unruhe um vieles. Mann, eines aber ist Not. Also eines ist aber wirklich absolut wichtig. Maria, die hat sich den guten Teil erwählt. Und das soll nicht von ihr genommen werden. Maria sucht Jesus Nähe. Und Jesus sagt, oh Martha, Martha, so ein Mann, hör auf, dir Sorgen zu machen. Mach dir nicht so ein Chaos und so eine Unruhe. So viel verlange ich gar nicht von dir. So ein Ich will nicht, dass du die ganze Zeit nur wuselst und tust so in meinem Namen. So entspann dich, jetzt komm runter, so setz dich erstmal hin, ich mach dir einen Kaffee, so entspann dich. Hey, guck mal, Maria hat sich das gewählt, was wirklich nötig ist. In unserem Leben ist es wirklich nötig und wie Jesus sagt, die wichtigste Sache von allem, so das, was über allem steht, so hab Gemeinschaft mit ihm. Und Ephesus hatte das. Und jetzt sind sie wie Martha und duseln und krempeln und was kann ich mein Bestes und mein Größtes geben für Jesus. Was gut ist, wenn man das Erste nicht verliert. So, weißt du, die Liebe. Wie wenn du die ganze Zeit duselst und tust und machst so und dabei die Gemeinschaft mit Jesus untergeht, hey, dann hast du das Wichtigste verlassen. Hey, dann bist du ein trockener Zimpel. So, ne? Du kannst dein letztes Hemd den Arm geben, aber wenn du es nicht aus Liebe machst, dann hat es überhaupt keinen Wert. Das ist Kacke, sagt Gott. Dreck. So, du kannst dir einen festesten Glauben haben, dass du sogar sagst, Berg, geh von da nach da. Der Berg versetzt sich. Wenn du es nicht aus Liebe getan hast, dann hört es an wie eine dumpfe Zimpel. Dumm. Für Gott. Du kriegst da keine Pluspunkte bei ihm. Hey. Konzentrier dich auf die Liebe. Und die ganze Bibel wird sich nur um das heißen, auf die Liebe. Ich meine, klar kannst du rausnehmen, was du willst. Und Werke kommen aus Liebe. Ich liebe meine Frau, also tue ich was. Ne? So, um ihr zu gefallen. So, klar bemühe ich mich, ihr Sachen abzunehmen. Ist so ganz klar. So, weißt du, wäre es mir egal. Und dann wäre es mir egal, ob sie da heult oder so. Oh, mir tut schon wieder alles weh. Ich komme mit den Kindern nicht klar. Ne? Mach's doch, tschüss. So, weißt du, Werke kommen aus der Liebe automatisch. Achso. Und lies mal, was da steht. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und für mich ist das super wichtig, weil da steht nicht, du hast deine erste Liebe verloren, sondern du hast deine erste Liebe verlassen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Erste Liebe wohnt in uns, der Heilige Geist ist in uns. Gott ist in uns. Wir laufen, wir stehen, wir sind abhängig von der Liebe. Die Liebe nimmt er niemals von uns weg. Wir sind teuer erkauft, weil er uns liebt. Er hat uns schon geliebt, bevor wir uns für ihn entschieden haben. Er hat uns geliebt, als wir noch die schlimmsten Sünden begangen haben. Und zwar ganz offen und frei und mit Genuss. Da hat Gott uns geliebt und uns gekannt. Und er wusste, was wir noch alles Schlimmes tun werden. Und trotzdem hat er uns geliebt und hat alles gegeben. Der Mensch schafft es nicht, Liebe zu verlieren. Das ist unmöglich. Und wenn du das Gefühl hast, du hast deine Liebe verloren für Jesus und bist nur noch am Berg gehen, oder es ist kalt geworden, und du suchst nicht mehr seine Nähe und du fragst nicht mehr so viel und du wartest nicht mehr, bis du seine Stimme hörst. So, wenn du meinst, so, du bist kalt geworden in deinem Glauben, so, hey, dann mach dir eins klar, Satan ist, was dir sagt, ja, du hast deine Liebe verloren. Du musst Gott ewig jetzt darum bitten, dass du sie wieder kriegst. Ja, die Liebe ist immer noch in dir. Sonst wärst du nicht hier. So, sonst würdest du nicht wehtun, der Gedanke, so ich liebe Jesus nicht mehr. So, du hast die Liebe nur verlassen. Und das bedeutet ganz einfach, na dann nehme ich sie mir wieder. So, dann gehe ich wieder zurück. Und das ist einfach. Und ey, pass auf für die, so die hier sitzen und sagen, ja, ich liebe meinen Jesus. So, mir wird das nicht passieren. Ein Zug, wenn er mit 160 km/h irgendwie fährt, auf einer geraden Strecke, und dann wird der Motor ausgeschaltet, dann rollt er 100 km weiter. So, hey, und das passiert mit uns. So, du lässt kleine Kompromisse rein, du lässt so dein Herz wird ein bisschen kälter und du kriegst ein bisschen mehr Liebe für andere Sachen, so, weißt du. Und du verlierst deine Sensibilität für den Heiligen Geist. Du hörst Gottes Stimme weniger und weniger und deutlicher. Und du merkst überhaupt noch gar nicht, dass du nur noch auspowerst, nur noch rollst. So, und dass der Motor abgestellt ist. Dass du nicht mehr in Jesus, in der Kraft des Heiligen Geistes gehst und lebst. Und du kannst ziemlich lange rollen. Manche rollen jahrelang. So, hey, pass auf dich auf so und kontrolliere, ob dein Motor noch brennt. So, lass nicht zu, dass du ohne einen Geist weitermachst, weil dann wirst du ausbrennen. Und als ich meine Frau kennengelernt habe, da war sie die schönste Frau überhaupt. Okay? So, und sie war die Frau mit dem reinsten Charakter. Sie war einem Engel gleich. Ich konnte absolut keine einzige Sünde an ihr finden. So, und ich konnte keinen einzigen Makel oder Fehler sehen. Sie war einfach vollkommen in allem. Und ich war der Glückliche, den sie liebt. So, also ich habe alles gemacht für sie. So, naja, vielleicht, ich hätte alles gemacht. So, ja, und 2 Wochen später. Wir waren verheiratet und. Weißt du, diese rosa-rote Brille war weg und das ist total logisch, normal bei einer Beziehung. Und ich hätte dir eine große Liste von Sünden und Fehlern und Sachen, die mir nicht gefallen, aufzählen können. Ne? So, hey, und so ist es mit Gott. So, Hey, verlieb dich in ihn und genieß die Zeit, sonst du wirst verändert. Weißt du, wenn du in dieser Liebe spielst und du nimmst alles auf, du hörst von ihm und du sagst, das ist perfekt. So, ja, versuch da drin zu bleiben. Und wenn dann die Realität kommt und du merkst, es ist doch hart, mit Gott zu gehen, und es ist doch schwer, irgendwie gerade zu bleiben oder so ein Fleisch zu kreuzigen oder Menschen zu lieben, die man sonst hasst, so, ne? So, oder einfach sich umzudrehen, wenn andere einem wehtun wollen. So, oder geduldig zu sein mit Brüdern und Schwestern, die einem immer wieder erzählen müssen, was sie von einem halten. Das ist so ein Sinn, du kannst gar nicht mit Gott gehen, wegen dem und dem. Ne? Es ist schwer, Liebe zu lieben manchmal. Und es ist schwer, so ein, ich bin nicht Jesus, aber ich möchte ihm Fleisch werden. So, ich bin auf dem Weg dorthin, so ein, er verändert mich. Aber ich bin immer noch, wenn ich Auto fahre und irgendjemand so benimmt sich total daneben und schert ein, ne? So, da wäre ich sauer, so, ne? So, und da bin ich nicht mit Liebe und sage, ja, mach deines Weges weiter, so, ich bin nochmal gut gegangen. So, ich bin immer noch ich. So, genauso so mit Gott, du wirst immer du bleiben. So, Liebe ist nicht immer toll. Mit Gott zu gehen ist schwer. Und Jesus, wie wir vorhin gelesen haben, wenn du dich für Jesus entscheidest, dann heißt das so, dass man dich verfolgen wird. Dann wird es nicht leicht, wenn du es ernst meinst mit ihm. Und trotzdem, ich möchte nie wieder nie verheiratet sein. Nicht verheiratet sein. Hey, weil die Ehe ist ein Riesensegen. So schwer es auch ist, mit einem Menschen eins zu werden, so schön ist es auch. Weil du bist nie mehr allein. Du hast den besten Freund immer an deiner Seite. So, du hast immer jemanden, auf den du dich verlassen kannst. Jemanden, der dich verwöhnt. Jemanden, der mit dir weint. Jemanden, der dich stärkt. So. Und das Coole ist, dass wir uns unseren Partner aussuchen dürfen. Hey, Liebe wartet, bis die Frau im Auto sitzt, bevor man losfährt. Früher war das kein Problem. Heute komme ich mir manchmal so vor, wenn ich mein Auto starte und meine Frau noch nicht drin ist. Ich würde zum liebsten Vollgas geben. Weißt du, schon. Und für Jesus ist das genauso wichtig. Jesus will einen Diener mehr als den Dienst. Und ich glaube, das kann man echt oft verlassen und vergessen. Und Jesus wünscht sich ein Zuhause viel mehr als das Haus. So, weißt du, wenn du die ganze Zeit dafür nur sorgst, so an deinem Haus zu bauen, ein Gotteshaus zu bauen, so, und du vergisst, weißt du, du kannst deine Wohnung gestalten, du kannst alles perfekt machen, dass es aussieht wie eine Wohnung, ne? So, eher wenn es kein Zuhause ist, dann ist es trotzdem nur ein kalter Platz, selbst wenn es noch so schön ist. Wenn da keine Wärme ist und keine Liebe, dann fühlt man sich dann nicht zu Hause, wenn man zu Gast kommt. Ein Jesus will, dass sich zu Hause fühlen in uns. So, nicht nur, dass wir schön machen. Und Liebe bedeutet, ist absolut gar nichts Geistliches. Liebe. Liebe ist was Praktisches. Lies 1. Korinther 13, dann wirst du das merken. Liebe hat mit Geistlichem nichts zu tun, null. Liebe bedeutet praktische Anwendung von dem, was Gott ist. So. Und wie kann ich zurückkehren, wenn ich die erste Liebe verlassen habe? Das Einzige, was du eigentlich zu tun hast, ist einfach anzunehmen, dass Jesus immer noch mit dem gleichen Herzen durch dein Leben geht. Das anzunehmen ist halt nicht schwer. Ja, aber Jesus liebt uns immer noch mit dem gleichen Herzen vor und nachdem wir gesündigt haben. Jesus verlässt uns nicht mehr. Außer wir verlassen ihn und sagen, hey, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. So, geh mir aus meinem Kopf, aus meinem Herzen. So, ich will mein altes Leben zurück. Mit dir will ich nicht mehr. Gott will, liebt uns freiwillig. Und er wünscht sich, dass der Mensch ihn freiwillig liebt. Deswegen gibt es so viele Kriege und so viel Hass und so viele Krankheiten und Perversitäten. So, ne? Nicht, weil Gott das will oder keinen Bock hat, da einzugreifen, er wird, so, er hat gesagt, das wird er, und er wird alles neu machen. So, aber Gott möchte, dass der Mensch sich freiwillig für ihn entscheidet oder gegen ihn. Er will keine Marionetten, die hat er nicht geschaffen. Er hat uns Angst gemacht als Tiere. Er hat uns ein Bewusstsein gemacht. So, guck dir einen Affen an. Gott hat einen Affen gemacht, so, und damit wir erkennen, wir sind keine Tiere. Wir können uns frei entscheiden, so, welchen Weg wir gehen. Und Affen sind kluge Tiere. Gott hat denen echt was gegeben. So, die können nachdenken. Die können Die können Sachen bearbeiten, die machen sich Werkzeuge. So, Gott hat die Affen ganz speziell gemacht. Wir wissen von der DNS her, wir haben mit denen absolut gar nichts, null gemeinsam. Eher mit den Schweinen, so von der Genetik her. Aber Gott hat den Affen gemacht, damit der Mensch sieht, es ist nicht nur der Krebs und es ist nicht nur das Aussehen, sondern das, was uns unterscheidet von Tieren, das ist unsere Seele. Das ist dieser göttliche Atem, den Gott Adam eingehaucht hat. So, das ist, dass wir uns entscheiden dürfen. Will ich lieben oder nicht? Hey, Gott liebt uns so oder so. Immer. So, aber ob du die Liebe annimmst, ist halt die Sache. Ich will von meinen Kindern nicht, dass sie die ganze Zeit rudern und werkeln und so werden wie ich. So, was ich mir von meinen Kindern wünsche, ist, dass sie mich lieben und zwar so wie ich bin. So, dass mein Herz glücklich als Vater. Und ich weiß, wenn sie mich lieben, dann werden sie mich achten und dann werden sie auch eher auf mich hören. Ich will nicht meine Kinder erziehen in Furcht, dass sie mich angucken und sagen, oh, da ist Vater. Sondern, weißt du, ich will, dass sie mich angucken, oh, da ist mein Papa. Der tollste und größte Mann der Welt. Genau so will ich werden. Hey, Liebe ist es. Wenn du einen schlechten Vater hattest, ja, jetzt kennst du deinen neuen Vater. Gott hat dich gemacht, du bist sein Kind. Und der ist gut. Ihm ist die Liebe wichtiger als die Taten. Also wenn du die Liebe verlassen hast, ja, dann glaub, dass Gott immer noch der gleiche ist wie am Anfang, als du ihn kennengelernt hast. So, und glaub Satan nicht, dass du deine erste Liebe verlieren kannst. Lesen wir noch die letzten Vers. Wer ein Ohr hat, hat jedoch hier Ohren. Okay, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben, dem Baum vom Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Und wir wissen, es gab zwei Bäume, von dem Adam und Eva, ein Baum, von dem Adam und Eva nicht essen durften. Der Baum der Weisheit und der Erkenntnis von Guten und Bösen. So, und von dem anderen Baum, da mussten sie essen, damit sie nicht sterben. Der Baum des Lebens. So, Herr Gott sagt irgendwann, ihr werdet bei mir sein. So, in dem Zuhause, was ich euch gerade bereite. Weil nicht ihr baut mir ein Haus, sondern ich euch. So, und da werdet ihr ewiges Leben haben und ewig mit mir zusammen sein. Und ich weiß, dass es so ist. Aber man, ich freue mich drauf. So, also von daher, so.
weiß, du suchst du nicht. Ich bin leer auf dein doch ich komm in dein Licht. Ich bin schwach und doch ich weiß, du wartest auf mich.
Ich danke, dass du uns selbst und uns zurückbringst.